BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
Ja, hallo zusammen, willkommen bei Power BI or Die beim Quarterly. Ich habe wieder die Gabi da. Hallo Gabi.
Hallo Arthur, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, Gabi, du warst ja auch jetzt viel unterwegs die letzten Wochen. Also September war einer der eventreichsten Monate aller Zeiten, so gefühlt, mit irgendwie also großen Konferenzen, aber auch irgendwie Meetups und regionalen Events. Und ich habe ja sowohl die FabCon Europe verpasst, als auch dann den SQL, heißt das jetzt noch SQL Days oder heißt das jetzt Data Monster? Erzähl doch mal.
Ja, also da hast du tatsächlich ein bisschen was verpasst. Ich hatte das große Vergnügen, bei beiden Events dabei zu sein, auch wenn das bedeutet hat, dass ich quasi kaum noch zu Hause bin. Aber ja, fangen wir vielleicht mit der FabCon Europe an, die erste Microsoft Fabric-Veranstaltung oder zumindest von Microsoft sehr stark unterstützte und Fabric-fokussierte Veranstaltung in Europa. Vielleicht ganz kurz dazu, wir haben ja auch auf der FabCon in Vegas schon die nächste Version in Vegas vom 31. März bis zum 2. April angekündigt. Genauso jetzt mit der FabCon Europe, die ja dieses Mal in Stockholm war, wird die nächste Ausgabe vom 15. bis 18. September in Wien sein. Also schön zentral in Europa. Ja.
Habe ich mir schon ganz dick markiert, damit ich es diesmal nicht verpasse. Weil
ich hoffe sehr, dass ich wieder hin darf. Ich glaube, wir uns wieder da treffen. War ein Riesen-Event mit 3.300 Teilnehmern gefühlt. Ist man ständig nur Leuten über den Weg gelaufen, die man kennt. Gut, lass uns nicht darüber sprechen, wie viele Leute davon von Microsoft waren. Aber das war ja auch der Sinn der Sache, halt auch Kunden und Partnern die Möglichkeit zu geben, halt wirklich Personen aus der Produktgruppe live vor Ort zu treffen. Ich habe viel mit Kunden und Partnern vor Ort gesprochen und zumindest in den Gesprächen, die ich geführt habe, sehr positives Feedback bekommen. Natürlich heißt das nicht, dass in Fabric auf einmal alles gelöst ist, was wir hatten. Auf die thematischen Inhalte kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Aber ich denke, wir konnten klar zum Ausdruck bringen, dass wir daran arbeiten, an unserer Ausrichtung, an unserem Interesse, dass wir immer noch um das Feedback bemüht sind und immer noch auf unsere Kunden- und Partner-Voice hören. Und ich hatte den Eindruck, dass das auch sich in der Konferenz niedergeschlagen hat und im Feedback, das ich gehört habe. Deswegen war ein super ereignisreiches und spannendes Event. Und dann kam die SQL-Konferenz, die übrigens immer noch SQL-Konferenz heißt. Aber du hast ja gerade schon so ein bisschen geteased. Wir hatten da die Möglichkeit, das 20-jährige Jubiläum der PAS Deutschland, der Professional Association of SQL Server Deutschland, zu feiern. Und die Community hat die Gelegenheit genutzt, mal mit einem neuen Rebranding und mit einem Restart so ein bisschen aufzutreten. Das heißt, wir haben auf der Konferenzparty am Dienstag bei dem 20-jährigen Jubiläum angekündigt, dass wir uns jetzt umbenennen von PAS Deutschland in Data Monster IO. Unser Damon, unser kleines Data Monster, ist ja schon seit ein paar Jahren unser Maskottchen und treuer Begleiter. Und jetzt wollen wir uns damit moderner und neuer aufstellen, wollen auch nochmal klar fokussieren, dass SQL Server und alles rund um die entsprechende SQL-Technologie natürlich immer noch ein essentieller Bestandteil unserer Themen ist. Aber wir ja schon seit Jahren uns dem auch mehr öffnen, um auch einfach zu repräsentieren und wieder zu spiegeln, was wir halt aus unserem Umfeld, von unseren Kunden, von unseren Partnern und so weiter hören. Also von daher, die SQL-Konferenz bleibt so, aber die Community hat sich umbenannt. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sich das dann in nächster Zeit auch auswirkt, ob wir vielleicht auch neue Mitglieder damit gewinnen können, neues Interesse wecken können. War auf jeden Fall eine spannende Geschichte und du hast eine coole Party verpasst, kann ich an der Stelle sagen.
Ja, also da war ja zumindest mein Kollege, der Ulrike, war ja da, hat auch sehr, sehr begeistert davon berichtet. Also waren ja auch wirklich Größen aus den USA dann auch da und eben aber auch viele, die jetzt so in dieser Community hier aus dem Dachraum da unterwegs sind. Tolle Vorträge, tolle Party und nächstes Mal, ihr geht ja jetzt der FabCon aus dem Weg. Ihr seid jetzt in den Februar gegangen, 24. Genau. bis 26. Freut mich auch als Kölner, dass quasi Karneval da nicht ist, sondern dass noch davor ist, das ist Montag bis Mittwoch. Das heißt, da kann man sich da nochmal ganz gut gehen lassen in Hanau. Ich habe es auf jeden Fall auch schon sehr fett markiert, weil das für mich sicherlich auch eins der Highlights ist. Dieser Oktobertermin war für mich immer persönlich recht schwierig und ich freue mich auf jeden Fall über die Verschiebung.
Es würde mich sehr freuen und du hast natürlich absolut recht. Es kann so ein bisschen als das Warm-up zu Karneval gesehen werden. Vielleicht ist das auch tatsächlich der Gedanke. Aber ja, tatsächlich, wie du richtig gesagt hast, füllt sich der Herbst immer mehr mit wichtigen Events und mit der FedCon Europe unter anderem, aber natürlich auch mit anderen großen Events wie Data Mines, Techorama und so weiter. Ist an der Stelle ist einfach relativ schwierig, abwechslungsreichen Inhalt entsprechend den verschiedenen Communities, den verschiedenen Zielgruppen zur Verfügung zu stellen. Und wir hatten ja traditionell die SQL-Konferenz vorher auch im Frühjahr und haben uns deswegen jetzt auch dazu entschieden, oder die Organisatoren haben sich dazu entschieden, wieder auf den Frühjahrstermin oder ist ja eigentlich auf Wintertermin zurückzugehen. Und ich denke, das ist auch die richtige Entscheidung. Auch da haben wir natürlich einige größere und wichtige Events. Wir warten ja alle noch auf die Ankündigung, wann die SQL-Bits stattfinden wird. Aber es lässt sich nun mal nicht ändern. Es gibt so viele interessante Angebote für Events und es kommen immer mehr interessante Events dazu. Bin ja, ich auch sehr genau. gespannt, was uns nächstes Jahr alles noch begegnet.
Ja, also im Hinblick auf die SQL-Bits, das ist ja auch für mich persönlich da so ein bisschen bangen, weil ich ja oder wir unseren eigenen Level Up Your Power BI, das wird so das größte BI or Die Event, was wir bisher gemacht haben. Da haben wir dann wirklich was vor, auch mal mehrere Tage und das Ganze etwas konferenzmäßiger aufzuziehen. Das wird in Köln sein, wird 12. bis 14. März, wobei der Kernkonferenztag ist dann der 13., der Donnerstag. Und ja, ich hoffe, dass da die SQL-Bits halt nicht ist. Auch zum einen, dass ich da vielleicht hin kann, zum anderen auch, dass vielleicht dann doch noch ein paar Größen dann auch zu uns kommen. Deswegen, das ist auch eventreich. Wie gesagt, das ist etwas, da habe ich mich total verschätzt in der Corona-Zeit. Ich dachte nicht, dass die Präsenz-Events so stark zurückkommen. Also habe ich wirklich nicht dran geglaubt. Und es ist jetzt gefühlt mehr denn je. Also mit allem Möglichen, mit regional, nicht regional. Und jetzt zu guter Letzt, bevor wir dann auch endlich zu unseren Lieblingstools kommen, wir beide sehen uns jetzt bald. Hoffentlich wird der Podcast bis dahin veröffentlicht. Ich hoffe schon, ich denke schon. Genau, in der Schweiz, in Zürich, am 25.10. werden wir dort auch beide sein. Und apropos abwechslungsreicher Content, also ich habe ja wieder meinen Vortrag vom SQL Saturday Rheinland dort eingereicht mit dem Monitoring. Jetzt gab es da auch so ein paar Ankündigungen auf der SQL-Konferenz, das FUAM von Oliver Engels und Microsoft zusammen. Hat das ja so ein Stück weit auch, muss ich jetzt gucken, erzähle ich da überhaupt noch irgendwas, was interessant ist oder hat das Forum im Grunde quasi Next Level schon erreicht? Aber darum geht es ja in der Community, dass, ich weiß noch, der Oliver saß bei mir im Vortrag, damals in St. Augustin und jetzt sind die halt fertig mit ihrer Lösung und ich bin fleißig am Überarbeiten von meinem Vortrag, weil ich das natürlich mit aufnehmen will. Das Forum und seitens Microsoft, jetzt gehen wir langsam so in die Updates ja auch über, ist ja auch das Thema Monitoring noch nicht abgeschlossen. Also das, was quasi angekündigt war, dass es auch so eine Art Self-Service-Datensätze gibt im Workspace, das ist noch in Arbeit, soll wohl noch in diesem Quartal kommen, ohne jetzt ein Datum nennen zu können. Aber das ist okay. Also wie gesagt, wer jetzt irgendwie große Investments plant in individuelle Monitoring-Lösungen und Workarounds, kann das überlegen, ja, lohnt sich das jetzt für die 3 Monate oder nicht?
Absolut richtig an der Stelle, genau. Also es ist eins der wichtigen Themen, bei denen wir ganz klar das Feedback ernst genommen und verstanden haben an der Stelle. Wir haben halt mit einem etwas fragmentierteren Ansatz begonnen, indem wir versucht haben, auf die verschiedenen Quellen einzugehen, die verschiedenen Personas auch in gewisser Hinsicht abzudecken. Aber was wir halt wirklich noch nicht abgebildet haben, ist dieser End-to-End-Monitoring-Ansatz, die Verknüpfung der verschiedenen Quellen, wirklich ein nahtloser von Übersicht in Detail Navigationsansatz. Das Forum ist mit Sicherheit ein super interessanter Ansatz. Ich habe damit mit Gellert und Kevin auch in der Vergangenheit schon häufiger drüber gesprochen, war total begeistert. Es gibt auch andere Microsoft-interne Projekte, an denen gearbeitet wird, zum Beispiel auch stärkere Lösungen Richtung Gateway-Monitoring und so weiter. Also da ist einiges in Bewegung. Die Problematik oder Herausforderung an der Stelle ist, wie du gesagt hast, für uns intern, aber natürlich auch, dass wir auch da an Möglichkeiten arbeiten, um die Themen bereitzustellen. Ein Aspekt zum Beispiel ist Bereitstellung von Events im Realtime-Hub, die für Monitoring genutzt werden können.
Genau, das nutze ich übrigens auch, seit ich das mit dem Devang und Brian gesehen habe. Also dieser Stream, das funktioniert auch. Mir fehlen da halt Dataflows, das ist aber generell
so ein Thema. Und das ist der Punkt. Also wir haben wieder eine neue Möglichkeit aufgemacht, aber es fehlen halt einfach noch relevante Informationen an der Stelle. Das heißt, auch da geht es für uns natürlich darum, diese Lücken zu schließen, genau das, was du gesagt hast, und wirklich ein konsistentes Bild bereitzustellen. Welche Möglichkeiten hat man, was ist die geeignete Option? Und natürlich auch immer die Herausforderungen, gerade bezogen darauf, dass Monitoring viel auf Administratoren an der Stelle berücksichtigt war. Aber wir in den Zeiten von Self-Service natürlich auch die Möglichkeiten schaffen müssen, die Self-Service-Nutzer selber in die Verantwortung zu nehmen und sie dazu aber auch mit den entsprechenden Informationen versorgen zu können. Das heißt, auch die Self-Service-Benutzer an der Stelle brauchen natürlich die Möglichkeit, selber zu verstehen, zu sehen, zu monitoren, wie viel Ressourcen ihre Workloads nutzen und so weiter. Wie sollen sie sonst adäquat darauf reagieren können? Also wie gesagt, das ist etwas, wo wir auch intern noch daran arbeiten werden, die Möglichkeiten zur Bereitstellung der entsprechenden Informationen und für Customized Monitoring Lösungen zu erweitern. Wie du gesagt hast, ist ein ganz klares Ziel für dieses Semester. Das wurde auch auf der FabCon entsprechend so angekündigt. Und ja, ich hoffe sehr, dass wir da noch Fortschritte in diesem Quartal sehen, aber grundsätzlich ist es ein großes Thema für dieses Semester. Absolut. Ja, also und weil du das an der Stelle gesagt hast, ich werde ja auch in der Schweiz dabei sein, freue mich auch schon total darauf, dass wir mal wieder eine Konferenz in der Schweiz haben. Und ich werde da wieder zusammen mit dem Matthias Tierbach in Richtung CICD auftreten. Und du hast ja Dataflows gerade schon erwähnt. Auch da war das ganz schön, weil ich mit Matthias zusammen auch auf der SQL-Konferenz war und wir quasi ja kontinuierlich an Updates über unsere CICD-Story nachdenken können. Und im Gegensatz zum letzten Mal, als wir aufgetreten sind beim Data-Grillen, glücklicherweise jetzt an der Stelle schon sagen konnten, dass sich einiges bewegt hat, einiges getan hat an der Stelle. Aber auch da wurde ja einiges angekündigt. Also tatsächlich haben wir jetzt mal einen Zeitbezug, wann wir mit Git-Integration für Dataflows Gen 2 zum Beispiel rechnen können und einigen anderen Themen. Das soll bis zum Jahresende, also in diesem Quartal, noch bereitgestellt werden. Gott sei Dank, denn machen wir uns nichts vor, das ist eines der großen Themen, bei denen wir wirklich noch Handlungsbedarf haben. Und da freue ich mich natürlich auch auf jede weitere Gelegenheit und jedes weitere Update.
Ja, also da kenne ich wirklich Kunden, die warten nur da drauf, um wirklich dann auch zu starten mit CICD, weil solange quasi so ein Baustein fehlt, ist es dann doch irgendwie so ein Stückwerk und Dataflows sind halt noch relevant. Klar, es ist jetzt in Fabric alles ein bisschen mit diesen persistierten Datenpunkten und so, ist jetzt nicht das Riesenlogik in einem riesen Dataflow ist, wie das vielleicht vorher Leute gemacht haben, aber es sind immer noch Sachen, also Dataflows, klar, nicht so performant wie Notebooks, aber eben so Self-Service-tauglich, dass es einfach für viele einfach das Standardwerkzeug ist für die ganzen Strecken in Fabric.
Und, absolut, und es ist halt nun mal, genau, die, wie du gesagt hast, es ist die Low-Code-Variante für Datentransformationen innerhalb der Data-Integration-Lösung in Fabric. Und das ist ja auch durchaus ein Thema, was immer wieder aufkommt, wenn wir Gespräche führen in Richtung Migration von Azure Data Factory zu Data Pipelines oder Pipelines innerhalb von Fabric zum Beispiel. Ja. Und die Low-Code-Lösung, da gab es ja auch, oder ist ja immer noch die Diskussion, Mapping Data Flows oder Data Flows Gen 2 an der Stelle. Wir haben halt einfach mit den Citizen Developers, die aus dem Power BI-Umfeld kommen, eine große Unterstützung, ein großes Skillset bereits im Thema Power Query. Und da ist natürlich auch nachvollziehbar, dass Power Query-basierte Data Flows als Transformationsmöglichkeiten ein sehr adäquater Ansatz sind. Ich gebe dir recht, unsere Pro Tools wie Stored Procedures oder Notebooks sind mächtiger, performanter in vielen Bereichen. Aber sie erfordern halt auch ein anderes Skillset an der Stelle. Und das ist halt gerade im Hinblick auf Self-Service BI und Low-Code-Lösungen halt eine der großen Herausforderungen.
Also es ist ja nach wie vor Power Query, das gibt es seit Excel einfach, das können die Leute. Und ich bin ja trotzdem, auch wenn ich schon lange kenne, immer noch nach wie vor begeistert. Das ist wirklich ein ETL-Tool, man sieht sofort den Output. Super, also einfach da diese Art von Niedrigschwelligkeit, die hat sonst ja nur Excel. Und absolut, ja, umso absolut besser, dass das wieder reinkommt. Ich habe jetzt auch neulich mit dem Michael Kowalski so ein bisschen zurückgefragt. Jetzt kommen wir wieder, Name-Dropping, den erwähnen wir irgendwie immer, weil Semantic Link Labs hat sich auch massiv weiterentwickelt in den letzten Quartalen.
Das ist so einfach relevant und so wichtig.
Stark. Ja. Unbedingt angucken. Also inzwischen, gesagt, Funktionen sind super zu nutzen. Wir können sehr vieles einfach mit Notebook-Skripten machen, von irgendwie, ich hänge einen Report um auf einen anderen, Migrationen. Ich habe schon so ganze Measure-Blöcke dann, also alle Measures aus einem Report in den anderen migriert. Funktioniert wunderbar. DAX-Abfragen irgendwie per Backdoor auf ein Modell zugreifen und so weiter. Ja, und noch viel mehr. Für Reports kam jetzt auch ein großes Update. Ich selber noch nicht mal anfassen können, aber das gibt ja dann wieder neue Möglichkeit. Eigentlich können wir dann Report wirklich noch mehr automatisiert irgendwie generieren. Also mir schwebt da schon viel vor, irgendwie BI or Die Standards aus Git laden und einen Report zusammensetzen.
Absolut. Und wie lange haben wir uns für das Power BI Umfeld programmatische Lösungen für die Administration, die Wartung oder auch die Generierung an der Stelle gewünscht? Hatten immer mit REST APIs oder PowerShell Ansätze, die aber nie zufriedenstellend waren, nie umfassend genug waren, und mit SEMPY, Semantic Link Labs an der Stelle gehen wir tatsächlich genau diesen Schritt weiter, das Ganze in einer wirklich gut gekapselten, gut verarbeiteten und von Michael ganz hervorragend präsentierten Variante zu schaffen. Und was da heutzutage, wie du gesagt hast, alles möglich ist, aber was auch noch in der Pipeline ist und was kommen wird, ist wirklich beeindruckend. Also es ändert die Möglichkeit, das Ganze auch in einer professionellen Art und Weise zu warten, zu administrieren, wirklich signifikant.
Weil ich habe ja auch mit dem Michael, habe ich einfach nur gefragt mit den Data Flows, und natürlich kam dann die Antwort, naja, Data Flows müssten auch erstmal die API unterstützen. Umso mehr hat mich dann die Ankündigung gefreut, dass das ja kommt noch in diesem Jahr. Und weil momentan auch eine Challenge bei mir, durchaus bei Kunden ist, wir wollen migrieren und dann erstmal diese ganze Lineage von den alten Data Flows nachzuvollziehen, ist halt dann auch nicht so einfach, weil vieles im Inneren ist, im M-Code. Und das geht wunderbar, wenn es irgendwie aufgepasst wird. Und inzwischen für semantische Modelle gibt es da ja super viele Möglichkeiten. Für bisherige Dataflows eben nicht und auch für die zukünftigen auch nicht so viel. Deswegen ist da wirklich dieser Unterstützung der Automatisierung, wird mir viel so händisches Reverse Engineering innerhalb von riesigen Dataflows ersparen, um das dann so auf die moderne Fabric-Infrastruktur zu bringen. Nichtsdestotrotz kann ich jedem empfehlen, so nicht warten, sofort auf Fabric umstellen, weil es wird sowieso kulturell und prozesstechnisch, gibt es da eine Anlaufstrecke.
Ja, genau, das ist der Punkt. Du hast ganz richtig gesagt, es ist für uns ein Kernthema, auch gerade im Bereich der Data Flows, genau diese bestehenden Lücken zu schließen. Das wird nicht alles in einem großen Big Bang erfolgen, sondern auch das wird schrittweise erfolgen. Aber wie du auch richtig gesagt hast, es erfordert eine gewisse Planungsphase, eine gewisse Anlaufzeit. Auch wir empfehlen an der Stelle bei der Migration auf Fabric nicht direkt mit dem Big Bang zu starten, sondern schrittweise vorzugehen, Erfahrungen zu sammeln, mit POCs zu starten und dann eine konsequente Planung zu machen. Und ich meine, machen wir uns ganz ehrlich nichts vor. Wenn ich ein System habe, was total stabil läuft und mit dem ich zufrieden bin, warum sollte ich es anfassen? Aber in jedem System kommen irgendwann Phasen, in denen Änderungen notwendig werden, in denen Verbesserungen notwendig werden. Und das sind dann vielleicht die richtigen Momente, auch über eine Migration an der Stelle nachzudenken.
Ja, und es gibt, wie gesagt, auch wenn es stabil läuft, es kann ja auch ein Grund sein, es läuft stabil, das Backend ist trotzdem nicht nachvollziehbar und es werden trotzdem irgendwo noch Files für Mapping genutzt und irgendwelche Python manuell generierten Dateien auf Netzlaufwerken. Und Fabric kann das besser. Einfach nur so. Gut, genau, jetzt haben wir über Events gesprochen, jetzt haben wir über Dataflows gesprochen, über Git-Integration und über Semantic-Link. Jetzt haben wir eigentlich das, was am meisten Furore gemacht hat, noch gar nicht erwähnt. Das ist tatsächlich ein sehr nutzernahes Tool und also sehr Frontend-nah. Der Dark Mode ist da ein
Problem. Yay! Ich habe so ein bisschen gesagt, die großen Ankündigungen in Vegas waren Folders und in Stockholm war der Dark Mode in Power BI Desktop. Ja, es sind manchmal die kleinen Dinge, auf die wir alle lange gewartet haben, die meiste Furore verursacht.
Ich finde es auch cool, dass wir jedes Mal zum Quarterly haben wir auch so eine Änderung, die eigentlich so einfach ist, aber doch viele betrifft. Wir hatten die Folders, dann hatten wir beim letzten die Matrizen, dass die wie Excel aussehen können. Und jetzt haben wir den Dark Mode. Und ich bin schon gespannt, was beim nächsten Mal kommt, weil irgendwie Core Visuals war jetzt ein bisschen ruhiger die letzten Monate. Vielleicht kommt da ja auch nochmal irgendwas Starkes. Genau, denn im Bereich...
Lassen wir uns überraschen. Aber auch wenn ich dir recht gebe, dass Dark Mode mit Sicherheit das repräsentativere Feature ist, ist das Feature bei Power BI Desktop, was mich persönlich mehr beeindruckt, die Unterstützung, Direct Lake semantische Modelle im Live-Mode zu editieren mit Power BI Desktop. Das, was ich tatsächlich als wichtig empfinde. Und ich komme ja aus der Analysis Services Schiene. Das heißt, es erinnert mich natürlich stark an die Möglichkeit, mit SSDT damals, mit SQL Server Data Tools entsprechend damals direkt auf meinen Server gehosteten Tabular-Modellen zu arbeiten. Ich habe jetzt also die Möglichkeit, mein bevorzugtes Client-Tool Power BI Desktop an der Stelle zu nutzen, mit den erweiterten Funktionalitäten, die ja auch da immer noch dazukommen für stärkere Pro-Development-Möglichkeiten und halt meine entsprechenden semantischen Modelle zu editieren und zu bearbeiten, ohne aber den Resource-Impact auf meinem lokalen Notebook zu haben, denn das Modell selber wird ja nach wie vor im Service gehostet. Das heißt, ich habe nicht die Analysis Services Engine, die im Hintergrund auf meinem Laptop läuft und meine Ressourcen konsumiert und zum Beispiel in Kombination mit Teams manchmal ein wenig langsam wird, sondern ich kann jetzt mein Editieren wirklich im Live-Modus direkt auf den Modellen im Service gestalten.
Ja, also hat mich auch sehr gefreut. Ich habe ja auch etwas länger diesmal im Update-Video vom September da auch mit getestet und geschaut, was funktioniert da wirklich. Ich habe erst gedacht, okay, ist ja auch nur das, was im Web ist, was aber wirklich sehr schnell angebunden, wie du sagst. Ressourcen sind ausgelagert, es fühlt sich aber wirklich live an und wenn ich ein Measure ändere, ist das auch im Web dann sofort anders. Das ist schon richtig gut. Ich finde, noch besser wurde es, als ich dann diesen Developer-Mode mit aktiviert habe, weil ich arbeite dann eigentlich da mit PBEPs und gar nicht mit den eigentlich PBX-Dateien und dadurch kann ich sogar parallel irgendwie in Visual Studio Code auf einem Bildschirm, Power BI Desktop auf dem anderen arbeiten und habe dann sogar quasi so eine Report-Seite, die ich halt doch ab und zu mal brauche, um irgendwie Measures zu debuggen und zu gucken, wie sieht das in Visuals aus. Also DAX Query View ist sehr viel besser geworden. Aber ab und zu will ich es doch auch auf dem Canvas sehen. Das habe ich halt im Standard nicht, wenn ich ein Direct-Lake-Modell anbinde. Aber ich habe das, wenn ich das als PBEP speichere und öffne. Dann taucht so eine leere Report-Seite auf. Und das ist dann nochmal für Entwicklung, ist halt ja auch das, was ein Tabula-Editor zum Beispiel nicht hat, Frontend. Und daher, das ist wieder so rundum Power BI Desktop Experience, aber mit live auf dem Online-Arbeiten und parallel im Code. Also das ist dann auch nur so einmal bestätigen, dass man den Code übernimmt. Also wirklich super, ohne irgendwie noch mehr Entwicklungsumgebung sich anschaffen zu müssen. Richtig gut, richtig gutes Feature.
Das freut mich sehr. Das freut mich wirklich. Genau. Und ich denke, das ist halt auch das Thema an der Stelle, dass wir versuchen, nicht nur neue fancy Feature rauszubringen, was wir natürlich auch versuchen, aber halt tatsächlich auch nach wie vor darauf zu hören, in welchen Bereichen wir tatsächlich einfach noch nicht so effizient, so optimiert für unsere Anwenderbedürfnisse sind und auch in dem Bereich weiter zu investieren, weiter auf das Feedback zu hören und auch weiter entsprechend zu leisten. Und naja gut, unser Power BI Pro Team rund um Rui Romano macht einfach einen ganz großartigen Job. Das kann ich nicht anders sagen. Und das ist natürlich ein Bereich, in dem mein Herz immer noch sehr hängt. Und da freut mich natürlich extrem zu sehen, welche Fortschritte wir da in dem Bereich auch machen.
Ja, richtig gut. Und ansonsten jetzt im Angesicht der Zeit so ein bisschen Feature Dropping jetzt. Fand ich noch, also DAX Query Review habe ich schon kurz erwähnt, das ist sehr viel besser geworden, auch mit Rückschreibemöglichkeit, für mich inzwischen echte Alternative als Tool, um Measures zu entwickeln, auch so für Massenmigrationen habe ich es benutzt, tatsächlich, wenn ich eine Umgebung habe, da durfte ich kein XMLA nutzen, und ja, das müssten wir vielleicht noch dazu sagen, also das Power BI Desktop mit Direct Lake funktioniert nur, wenn XMLA auch aktiviert ist. Also quasi habe ich einen Kunden, da ging das halt nicht, weil der Admin noch nicht das Ändern per XMLA aktiviert hat. Dann geht es halt weiterhin nicht. Und da habe ich aber zum Beispiel Measures in Masse einfach über die DAX Query Review definiert. Kann man jetzt mit einem Klick machen und dann Copy-Paste in das Online-Modell. Und dann einfach, wenn ich jetzt eine Tabelle austausche, in so eine Kerndimension wie ein Kalender, dann könnte ich das direkt dort überschreiben. Also habe ich dann auch gleich als Tutorial-Video auch veröffentlicht. Aber fand ich wirklich sehr für Entwickler auch klasse Werkzeug.
Das freut mich sehr zu hören und danke da auch, dass du das auch mit der Community teilst, weil das sind für uns natürlich auch wichtige Aspekte. Denn das ist immer eine der Herausforderungen. Wir haben natürlich unsere Vorstellung davon, wie diese Prozesse optimalerweise laufen, aber je nach Konfiguration beim jeweiligen Kunden, das ist halt nicht immer ganz so, wie wir uns das vorstellen. Ja. Deswegen sind wir da natürlich für dein, aber auch das Feedback der entsprechenden anderen Experten in der Community unfassbar dankbar.
Ja, das ist einfach, also XMLA wird halt auch einfach immer wichtiger. Das müssen wir dann einfach so anerkennen und kann ich nur allen empfehlen, das dann doch mal zu aktivieren. Genau, ist ja auch mit... Ja.
Entschuldigung.
Ja, erzähl mal ruhig, weil Security-Updates gab es ja auch viele, die habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber eben mit privaten Endpunkten, mit Managed Authorities, der Service Principal kann jetzt die API nutzen, so weiter. Also das ist ja, wir reden hier so über die fancy Sachen, was uns das Leben einfacher macht, aber im Security-Bereich ist auch viel passiert, Microsoft-seitig.
Absolut, ja. Vielleicht noch ein kurzes Feature-Dropping oder eine kurze Info bezogen auf die ganzen fancy Sachen. Wir arbeiten natürlich weiter an der Copilot-Integration. Alleine darüber könnten wir natürlich irgendwie eine ganze Folge machen. Aber zumindest da vielleicht nochmal der Hinweis. An der Stelle arbeiten wir auch nicht nur darin, Copilot in weiteren Experiences zur Verfügung zu stellen, sondern wir haben auch sehr, sehr ernsthaft uns das Feedback unserer Nutzer bezogen des Power BI Copilots angehört. Und da sind wirklich Enhancements geplant, die in Richtung gehen. Zum Beispiel, ich kann eine Report-Seite nicht nur initial anlegen, sondern auch entsprechend über Natural Language dann editieren und weitergestalten. Cool. Etwas, was wirklich gefehlt hat. Unterstützung für weitere Sprachen und so weiter. Also enorm wichtiges Thema an der Stelle. Etwas, was wir halt wirklich versuchen, dann auch entsprechend zu unterstützen und zu gestalten. Also nur an der Stelle fancy, ja. Feedback trotzdem wichtig, wir hören drauf. Aber um jetzt auf die anderen Themen zuzugehen, natürlich Security ist ein ganz wichtiges Thema. Und wir warten ja alle immer noch ganz gespannt und mit großer Vorfreude und großer Not auf das Thema One Lake Security als den zentralen Security-Ansatz. Ja. Aber wir gehen im Bereich Network und Platform Security, aber auch wirklich tatsächlich Data Security Schritt für Schritt auf das ganze Thema zu. Und da werden wir im Laufe des Quartals auch noch weitere Möglichkeiten sehen. Du hattest das Thema Private Links oder Private Endpoints angesprochen. Wir werden da die Veränderung auf die Granularität Workspace-Level sehen, um einfach die entsprechende Flexibilität bereitstellen zu können, das Ganze nicht nur auf Tenant-Ebene zu machen. Wir reden über Themen wie Data Exfiltration Protection und so weiter, aber auch im Bereich der Purview-Integration, Access Restrictions basierend auf Sensitivity Label, Support für Data Loss Prevention Policies für weitere Items, angefangen beim Lakehouse zum Beispiel. Also dieses ganze Thema Security und Compliance ist ganz relevant, sowohl vom Thema Standardisierung und Zertifizierung, aber auch vom tatsächlichen, von der tatsächlichen Implementierung der Features her.
Ja, also richtig, richtig gut. Und ja, deswegen, was können wir noch beim Core Visuals? So ganz gar nichts gab es auch nicht. Es gab das Formatieren auf Visual-Ebene. Ein bisschen wieder bodenständige Änderung, aber ist dennoch, finde ich, an einigen Stellen hat es mehr Workarounds erspart. Man muss nicht mehr irgendwie Datumsspalte nochmal anlegen als Text, um den Wochentag zu sehen, sondern ich muss jetzt nicht zwingend global formatieren. Ich kann auch in einem Visual das so machen, im anderen so. Toll, und auch da, wie gesagt, es passiert auch hands-on was im Kleinen. Incremental Refresh für Dataflow Scan 2 ist jetzt zum Beispiel auch da. Etwas, was viele auch so ein bisschen vom Migrieren abgehalten hat, ist aber vorhanden, habe ich schon genutzt. Super Feature.
Genauso wie die Copy-Job-Möglichkeit kommen wird, um einfach wirklich so ein Standardthema, was man so oft braucht, deutlich zu vereinfachen, den Aufwand zu reduzieren.
Copy-Job hat mich auch sehr gefreut, weil ich auch schon tatsächlich mit Semantic Link eher davor irgendwie mir Lakehouse-Tabellen als CSV gespeichert habe, um sie dann wieder woanders einzuspielen. Jetzt kann ich die auch einfach kopieren. Quer durch den Tenant, aber eben auch externe Quellen kopieren. Also das Kopieren ist jetzt nicht mehr zwingend Teil einer Pipeline, sondern quasi ist eine eigene Entität für sich. Und auch super schnell so. Wenn ich einen Azure Blob habe ich testweise mal gestern kopiert. Super, Sekunden.
Aber nicht nur im Bereich der Transformation oder der Aktivitäten selber, sondern auch bei der Orchestrierung, Erweiterung für die Pipelines. Ich kann jetzt Remote-Pipelines aufrufen, ich kann Cross-Workspace laden, ich kann Spark Notebook Environment-Parameter zum Beispiel übergeben. Also auch da an der Stelle werden auf der einen Seite die Pipelines als unser UI-basiertes Tool für die Orchestrierung stärker, aber auch Public Preview von Apache Airflow Activities als programmatische Möglichkeit für die Orchestrierung. Also auch da geht unsere Reise, unsere Geschichte weiter. Wir sind noch nicht überall auf dem Level, das wir erreichen wollen, aber hoffentlich können wir unter Beweis stellen an der Stelle, dass wir kontinuierlich Schritt für Schritt uns den entsprechenden Funktionalitäten und der Maturity, die wir da erreichen wollen, nähern können.
Ja. Richtig gut. Und last but not least, was ich mir auch so aufgefallen ist, die Integration mit anderen großen Anbietern, also SAP und Databricks, seien hier genannt zum Beispiel, ist nochmal tiefer geworden. Also quasi Databricks Unity-Katalog direkt per Mirroring im Zugriff, also quasi mit automatischer Aktualisierung. Gute Sache, betrifft auch einige sicherlich. Snowflake Mirroring ist GA. Also auch da, Fabric bleibt jetzt nicht so ein System für sich, sondern die bestehenden Sachen, die ja auch gut sind, können da auch nahtlos integriert werden und eben für das, wo Fabric eben sehr stark ist, dieses ganze Self-Service und Einbinden der Fachbereiche, dann auch genutzt werden. Ich dann absolut. Meine zentralen Daten.
Ja, absolut korrekt. Aber du hast das Snowflake Mirroring angesprochen mit der kommenden Public Preview für Shortcuts zu Iceberg Tables werden wir natürlich noch gerade auch für den Bereich Snowflake eine andere Integrationsmöglichkeit zur Verfügung stellen. Und eine der interessantesten Sessions an der Stelle war natürlich auch das Thema, du hattest SAP angesprochen an der Stelle, die Pläne für die Integration mit SAP, basierend auf unseren eigenen Möglichkeiten, basierend auf der Kollaboration mit SAP zum Beispiel in Richtung Datasphere-Anbindung, aber auch einfach unsere Kollaboration mit wirklich sehr starken und sehr etablierten Third-Party-Anwendern, die bereits gute Integrationsmöglichkeiten an der Stelle haben. Und ganz ehrlich, eins der Themen, das wir uns bei Microsoft immer wieder auf die Fahne schreiben müssen, ist, dass wenn wir unsere nativen Lösungen bauen, in einem Umfeld, in dem bereits starke Lösungen bestehen, wir einfach oft genug nicht zeitnah genug etwas bieten können. Was nicht heißt, dass wir die nativen Lösungen ignorieren, aber es ist einfach, glaube ich, an der Stelle wichtig, sich auch nochmal bewusst zu machen, dass unser Partneransatz, unsere Integration von bestehenden Lösungen, unsere Kollaboration mit entsprechenden Anbietern einfach auch hier Möglichkeiten schaffen soll, adäquate Lösungen in einer kürzeren Zeit, in einer kürzeren Time to Market bieten zu können.
Ja. Ja, Gabi, wir sind schon ja über unserer geplanten Zielzeit und wir sehen, es gab halt auch viel, gab nicht nur Events, gab auch viele Updates. Ich freut mich nochmal so, dass diese Zusammenfassung zu erleben und hoffe, dass die Zuhörenden ein bisschen was mitnehmen konnten. Dies und das eine oder andere Feature läuft vielleicht doch mal unter dem Radar durch. So war es jedenfalls bei mir, so habe ich irgendwann mal angefangen, die Update-Videos jetzt zu machen. Das war erst für mich, damit ich mich zwinge, mich damit zu beschäftigen. Und an dieser Stelle, wie gesagt, unbedingt Hanau im Februar und Wien im September sich schon mal jetzt vormerken, damit es nicht so passiert wie bei mir. Und ich hoffe natürlich, dass auch unser Event im März 2025, dass da auch Leute vorbeischauen. Wir werden die Links alle in die Shownotes natürlich packen. Und wir sehen uns in der Schweiz. Und es bleibt mir nur noch, mich zu bedanken bei dir für die viele Community-Arbeit. Das ist ja nicht selbstverständlich, als Softwareanbieter im Grunde auf so vielen Community-Events da unterwegs zu sein. Und da kann auch ich längst nicht mithalten, was du da alles ablieferst. Und ja, so kommt, glaube ich, auch Erfolg, indem einfach viel mit Kunden interagiert wird. Deswegen danke dir, Gabi, an dieser Stelle.
Ich danke dir und für mich wären wir nicht an dem Punkt und wären wir nicht an der Stelle ohne die Community, ohne den Support und ohne die Zusammenarbeit an der Stelle. Deswegen, ich denke, das ist ein Geben und Nehmen. Mir ist es immer eine große Freude. Und ja, ich freue mich auf die weiteren Begegnungen, die weiteren Events und dann auch in gar nicht mehr ferner Zeit in 3 Monaten auf unser nächstes Quarterly Update.
Ja, bis dann.
Bis dann, Arthur.
Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.